will have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Und wir haben heute eine Folge, die man mal wieder so richtig unter der Kategorie Bigger Picture einpacken kann, weil die NBA Draft Lottery ist vollzogen worden am gestrigen Abend vor dem ersten Playoff-Spiel. Wir wissen jetzt, welches Team wann pickt. Und wir können uns darüber Gedanken machen, was bedeutet das für das jeweilige Team? Wie wird sich die NBA in der kurz- bis mittel- bis vielleicht sogar langfristigen Zukunft verändern? Es ist, so viel kann man schon mal anteasern, das Jahr der Tanking-Belohnung gewesen an der Spitze der NBA Draft Lottery. Ich freue mich sehr auf die heutige Aufnahme. Wir werden darüber sprechen. Wir werden noch so ein paar andere News, die jetzt abseits vom alltäglichen Playoff-Geschehen passiert sind in den letzten Wochen, abgrasen. Das heißt, heute mal eine Folge, die, wie gesagt, weggeht von dem, was wir hier Nacht für Nacht in den Playoffs beobachten dürfen. Mein Name ist natürlich Lorenzo Di Cristi. Und mir virtuell gegenüber sitzt natürlich Julius Schubert. Einen wunderschönen guten Morgen, mein Freund. Wie geht's dir?
Einen wunderschönen guten Morgen an dich zurück. Mir geht's wunderbar. Ich habe die Draft Lottery gestern Abend live verfolgen können noch. Du nicht, oder?
Nee, ich habe dann auch mitbekommen, dass es wohl im Knicks-Sixer-Stream möglich gewesen wäre, ne?
Das weiß ich nicht. Ich habe im League Pass gesucht und gesucht und gesucht, nicht gefunden. Dann habe ich kurz überlegt über VPN und dann ESPN-App oder so eine Faxen. Und dann habe ich bei Reddit, Shoutout an Reddit, irgend so einen shady Stream in semi-guter Quality gefunden und dort konnte ich dann live die Lottery mitverfolgen, im letzten Moment auch. Also ich bin direkt dann rein, als Deputy Commissioner Mark Tatum dann auf die Bühne kam, um die Plätze 14 bis 5 rauszuhauen, also im letzten Moment noch gefunden. Aber ich habe dann im Nachhinein auch gelesen gehabt, dass man einfach theoretisch im League Pass des Knicks Game und dann irgendwie ABC streamen und dort dann halt gucken hätte können, weiß ich ja. Dann jetzt fürs nächste Mal auf jeden Fall sehr spannend. Ich glaube, es war auch jetzt somit das erste Mal, dass die Lotterie zu einer ordentlichen Zeit stattfand. Ich kann mich nämlich noch zurückerinnern, vor 2 Jahren, da war ich gerade in Köln bei der Wembanyama Lottery und war da beim Elton John Konzert und hab dann die Lottery halt nicht verfolgt, weil die dann mitten in der Nacht war und bin dann am Morgen aufgewacht, um zu sehen, dass die Spurs den ersten Pick bekommen haben. Und letztes Jahr war es ähnlich, da habe ich es auch am Morgen mitbekommen. Oder als die Lakers damals, die letzte für mich relevante Lottery 2019, damals den 4. Pick bekommen haben, da bin ich aus meiner DHL-Nachtschicht gekommen und habe das dann mitbekommen. Also das war sonst immer nachts, aber sehr, sehr cool, das dann gestern Abend mal zu einer guten Zeit mitzuverfolgen. Ich habe es mit Celine zusammen geschaut, was dazu führt, dass ich natürlich dann das komplette Draft-Lottery-System und Pick-Protections und so ganz nebenbei noch erklärt habe. Das war auch eine Erfahrung.
Sehr schön. Die Schubert'sche Lektion. Das ist immer wichtig, dass man die bessere Hälfte, die treue Partnerin, heranführt und erklärt und was und mitnimmt, was da so passiert.
Na, erkläre mal, warum die Pacers jetzt den Pick bekommen haben, sondern die Clippers. Ist gar nicht so einfach.
Es stimmt. Es ist ein.
Und das Ding ist, der Skill, das ist ja wie mit dem Abseits, ist ja, das so zu erklären, dass sie es danach weiter erklären könnte.
True. Zumal wir in Europa halt auch weit weg sind von diesem System. Also selbst, ich glaube, ich will jetzt nichts unterstellen, aber ich schätze mal, Celine ist auch eine relative Sportlaiin, so wie meine Freundin auch. Aber so das Konzept von, keine Ahnung, Liga und 34 Spieltage und Aufstieg und Abstieg und selbst das Konzept von Playoffs, das ist ja irgendwo noch etwas greifbarer als jetzt irgendwelche Salary Caps oder irgendwelche Draft Pick Protections. Aber ich bin mir sicher, du hast das bravourös gemeistert.
Natürlich.
Ich habe die Lottery nicht verfolgt, weil El Clasico Barcelona gegen Real Madrid gestern ab 21 Uhr lief. Das war dann auch eine klassische Second-Screen-Geschichte. Als dann die Sixers und die Knicks anfingen, und da war ich dann auch relativ dankbar, ehrlicherweise, dass das Ding früh deutlich war und zur Halbzeit vermeintlich sogar schon entschieden war, sodass ich dann die Schlussphase vom El Clasico auch noch gucken konnte. Barcelona das erste Mal in der Vereinsgeschichte in einem direkten Duell mit Real Madrid die Meisterschaft fix machen können, was natürlich ein besonderer Moment war auf beiden Seiten. Barca-Trainer Hansi Flick hatte seinen Vater verloren am Morgen. Also es war, ja, emotionale Bilder. Und das habe ich dann mir zu Gemüte geführt und aber in der zweiten Halbzeit trotzdem noch mit einem Auge in Richtung New York, nee, in Richtung Philadelphia. Ja, wobei, die Stimmung in der Halle war eher New York. Aber diese Serie ist vorbei. Vielleicht der erste kurze Hinweis an dieser Stelle. patreon.com/doublestepback. Wir haben eben besprochen, dass wir uns mal vornehmen, morgen eine Supporterfolge aufzunehmen. Sollten die Los Angeles Lakers heute Abend auch ausscheiden, weil dann hätten wir die Möglichkeit, uns in einer Folge von zwei Conference-Semi-Finalisten zu verabschieden in Philly und in den Lakers. Sollten die Lakers Spiel 4 gewinnen können und sich retten können in ein weiteres Spiel gegen OKC, dann würden wir das wahrscheinlich eher nicht machen morgen, aber so oder so, irgendwann in den nächsten Tagen im Laufe der Woche, wird es noch weitere Folgen auf dem Patreon-Supporter-Feed geben. Wenn ihr also Lust habt, da vorbeizuschauen und uns zu unterstützen für die Arbeit, die wir tun, das würde uns riesig freuen und riesig helfen. Während der gesamten Postseason, also jetzt dann auch noch ein Weilchen, 50% Rabatt auf alle Abos, auf alle Stufen, sowohl für den ersten Monat, wenn ihr einfach mal für einen ganz schmalen Taler reinschnuppern wollt, als auch direkt auf das ganze erste Jahr, wenn ihr euch für die Variante im Jahresabo entscheiden wollt. Wie gesagt, schaut da gerne vorbei, kommt ins Team Double Step Back und sorgt dafür, dass wir solche Folgen wie die heutige oder eben solche Supporter-Folgen wie die wahrscheinlich, ich will nicht hoffentlich sagen, weil ich denke, dir wäre es schon zu wünschen. Oder bist du an dem Punkt, dass du sagst, du willst, dass das Ding jetzt in 4 einfach durch ist?
Ja, yeah. Let's get it over with.
Okay.
I'm done.
Ja, dann sage ich mal, die hoffentliche Supporter-Folge am morgigen Dienstag. Lass uns loslegen. Die Gewinner und Verlierer der Draft Lottery, das ist natürlich der narrative Angle, den man hier gut und gerne wählen kann am nächsten Morgen. Wir haben offensichtliche Gewinner, wir haben offensichtliche Verlierer. Du hast gerade die Pacers schon angeteasert, dass du das versucht hast, Celine zu erklären, wie es jetzt dazu kommen konnte. Die Indiana Pacers natürlich der große Verlierer dieser Draft Lottery, weil sie aus den Top 4 rausrutschen bis auf 5 und dementsprechend ihren Pick verlieren. Auf der anderen Seite der Medaille sicherlich die Los Angeles Clippers, einer der großen Gewinner oder der große Gewinner. Aber lass uns mit den Top 4 anfangen. An 1 die Washington Wizards, an 2 die Utah Jazz, an 3 die Memphis Grizzlies und an 4 die Chicago Bulls. Vor allem natürlich, wenn wir über die Wizards und Jazz nachdenken, die sich jetzt hier an 1 und 2 bedienen dürfen. Ja, es ist die, ich habe es im Intro angekündigt, die Belohnung des Tankings in diesem Jahr. Sowohl die Wizards als auch die Jazz haben auf teils abstruse Art und Weise versucht, so viele Niederlagen wie möglich zu sammeln. Das haben die Pacers auch getan, aber ich hatte das, haben wir es in der Supporter-Folge jetzt besprochen, dass du mich gefragt hast, wem würde ich es denn am meisten gönnen? Und da sind wir zu dem Schluss gekommen, wahrscheinlich den Pacers, weil der Tank der Pacers am Ende zwar bei einem ähnlichen Rekord rauskommt, aber irgendwo dann doch ethical war, wie ich es bezeichnet habe. Das war bei den Jazz und Wizards sicherlich nicht der Fall. Aber jetzt, Washington pickt an 1, Utah an 2. Das ist, also dass das ein Gamechanger ist für die jeweilige Franchise, vor allem für die Wizards, wo wir uns ja in den letzten Jahren einig waren, dass so gut wie Alex Saar jetzt auch aussah in dieser Saison. Koulibaly hat immer mal wieder Flashes gezeigt, aber dieser Blue-Chip prädestinierte Franchise-Spieler, dieses ganz, ganz große Prospect, fehlt einfach in diesem Kader und in einer Draft-Class, in der man sich, was man so hört von den Experten, im Grunde nicht so wirklich falsch entscheiden kann anscheinend in diesen Top 3 oder sogar in den Top 4, sind jetzt die Wizards in einer sehr, sehr guten Position, hier sich den Heilsbringer reinzuholen, das große Supertalent reinzuholen.
Auf jeden Fall, es dürfte sowohl für Washington als auch für Utah das Ende des Rebuilds bedeuten, was eine sehr, sehr coole Sache ist. Beide Teams haben gut gearbeitet in den letzten Jahren. Lass uns gerne mit Washington anfangen. Ich hatte vor ein paar Monaten ein Video gemacht zu ihrer Situation, die bei weitem nicht mehr so katastrophal war. Vor Monaten schon wie vor Jahren. Man hat die Bücher gecleant, man hat schlechte Verträge abgegeben, man hat Assets reingeholt, man hat Front Office umgekrempelt, man hat einen jungen Kern assembled mit einigen vielversprechenden Talenten. Und jetzt hast du vor der Trade-Deadline für Anthony Davis und Trae Young mehr oder weniger so Win-Now-Moves gemacht und die beiden sehr, sehr günstig reingeholt. Was den Wizards, und wir werden gleich über Utah ebenfalls noch reden, allerdings gefehlt hat, und du hast es gerade schon gesagt, ist dieses Blue-Chip-Talent, dieser junge Spieler mit Franchise-Star-Talent, MVP-Upside-Potential. Und durch diesen ersten Pick, den die Wizards jetzt bekommen haben, haben sie die große Gelegenheit, einen Spieler zu draften mit solchen Anlagen. Ob es nun AJ Dubanza oder Cameron Boozer oder wer auch immer sein wird, es wird jemand sein mit diesen Anlagen. Und den können sie an die Seite stellen, dieses jungen Kerns. Aus Saar, aus Koulibaly, aus Johnson, aus Carrington, aus diesen Spielern, plus natürlich auch an die Seite von Trae Young und Anthony Davis, wenn man es denn möchte. Und das bedeutet, dass der Rebuild zu Ende ist, dass die Wizards ab sofort versuchen werden zu gewinnen, endlich, und dass sie auch endlich wieder einen Spieler haben, der Must-See-TV ist, der ein Superstar ist, denn den hat man seit John Wall nicht mehr gehabt. Das letzte fehlende Puzzlestück, das große Puzzlestück reingeholt, mit ganz viel Glück, denn wenn wir ehrlich sind, der Trae Young Trade und der Anthony Davis Trade, die machen halt auch nur Sinn jetzt, wo man diesen Spieler reingeholt hat. Wenn man jetzt hier in der Lottery abgerutscht wäre auf 5 im Worst Case, dann würden wir jetzt wahrscheinlich auch anders reden über den Trae Young Deal, über den Anthony Davis Deal, weil den Wizards halt nach wie vor dieser alles überstrahlende Franchise-Spieler fehlt. Das macht jetzt alles Sinn, das wirkt jetzt alles sehr rund, weil man halt auch Glück hatte. Das muss man schon so offen ehrlich zugeben. Aber hier ist auch ein Team einfach belohnt worden. Nicht belohnt fürs viele Verlieren in den letzten Jahren, sondern belohnt für eine sehr, sehr gute Arbeit in den letzten Jahren. Und ich kann es kaum erwarten zu sehen, was man aus dieser absolut hervorragenden Situation jetzt machen wird. Und Ähnliches gilt dann auch für die Utah Jazz, zu dem wir dann gleich kommen werden.
Ich finde vor allem, du hast jetzt quasi den Druck von dieser ganzen Trae Young, Anthony Davis Geschichte genommen. Also ja, win now, ich denke, das ist auch weiterhin die Idee. Das ist jetzt auch weiterhin die Idee mit dem First Pick. Aber die Wizards haben jetzt in 2027 ihren eigenen Pick, ohne irgendwelche Protections, ohne irgendwelche Swaps. Das heißt, der Pfad jetzt zu sagen, wir holen uns, ich sag jetzt einfach mal AJ Dubanza, ich komme gleich dazu, warum ich der Meinung bin, das ist der beste Fit und warum ich der Meinung bin, das wird so kommen. Wenn der sich jetzt rausstellt, wirklich als Generational Prospect, und du hast die Chance zu sagen, hey, wollen wir noch ein Jahr, wenn jetzt sogar diese Lottery-Reform so direkt eingeführt werden sollte, wo es gar nicht mehr so unbedingt nötig ist, ganz, ganz schlecht zu sein, sondern vielleicht sogar eher belohnt wird, in gewisser Weise so ein mittelschlechtes Team zu sein. Und die Wizards sind ja jetzt absolut prädestiniert dafür, ein mittelschlechtes Team zu sein, mit Trae Young und Anthony Davis als Win-Now-Gerüst, das dir aber sowohl was die spielerische Qualität vermutlich angeht, als auch was die Verletzungssorgen angeht. Ich glaube jetzt nicht, dass die Wizards plötzlich hier in den Top 4 landen im Osten oder solche Späße. Das würde ich für ausgeschlossen halten, auch einfach, weil der Supporting Cast drumherum noch zu schlecht ist. Aber wenn wir drüber nachdenken, du hast jetzt quasi diese zwei Wege. Gehe ich wirklich in die Win-Now-Richtung? Funktioniert das mit Trae Young und Anthony Davis? Da ist es dann natürlich, gibt es deutlich schlechtere Gerüste, Rahmenbedingungen, um einen potenziellen Future MVP heranzuziehen. So, du gibst ihm nicht von Tag 1 an den Ball in die Hand und sagst, rette uns, sondern du schmeißt ihn rein in ein offensives Ökosystem, was von Trae Young dominiert wird, was absolut keine schlechte Idee ist für einen jungen Spieler. Du schmeißt ihn rein in ein defensives Ökosystem, was von Anthony Davis dominiert ist, was auch tendenziell keine schlechte Idee ist. Und du hast die Möglichkeit zu sagen, wir gucken einfach mal, wie das Ganze läuft. Sollte es nicht so gut laufen, hast du die Möglichkeit zu sagen, okay, dann hat halt Anthony Davis wieder eine Verletzung und dann hat Trae Young wieder eine mysteriöse Verletzung und wir gehen auf diesen 2027er Pick und wir stellen die Dubanza oder wer auch immer es ist, den zweiten potenziellen Future Star zur Seite. Vielleicht haben wir sogar nochmal ein kleines bisschen Lottery-Glück nächstes Jahr und dann ist unser Rebuild erst komplett. Also du hast die Möglichkeit, wie du gerade gesagt hast, entweder den Rebuild jetzt schon abzuschließen oder du hast die Möglichkeit, das Ende des Rebuilds quasi noch um ein Jahr zu vertagen, aber mit dem Ziel vor Augen, okay, wir holen uns jetzt den zweiten jungen Star.
Kriegst du den nächstes Jahr? Ich habe nicht viel Gutes über die Draft-Class gehört. Das könnte ein Faktor sein, sich eher für den ersten Weg zu entscheiden.
Vermutlich, klar. Kann gut sein. Kurz zu Dubanza. Ich finde generell, dass in dieser Top 4 die vermeintlichen Top 4, also es wird seit Monaten bereits, wie immer der Disclaimer, wir sind keine Draft-Experten, vor allem nicht zu diesem Zeitpunkt des Zyklus. Es wird jetzt hier auch keine Scouting-Reports zu den Prospects geben und wer passt wo am besten hin. Früher oder später wird es auch hier wieder Draft-Content geben im Podcast, aber das ist jetzt einfach noch nicht der Moment. Dennoch fällt, finde ich, direkt auf den ersten Blick auf, die vermeintlichen Top 4 in diesem Draft, die seit Monaten als Top 4 gehandelt werden und die alle vier in gewisser Weise wahrscheinlich enorm hohe Upside mitbringen. AJ DiBanza an 1 zu den Wizards, der sich aktuell so ein bisschen als der Number 1 Prospect, Number 1 Pick herauszukristallisieren scheint, passt wunderbar. Also die Wizards brauchen einen solchen jungen Prospect, einen Wing, der Rim Pressure ausüben kann, und das ist die große Stärke von DiBanza. Wenn man sich darüber Gedanken macht, was brauchen denn die Utah Jazz? Da kommen wir gleich zu. So ein Scoring Guard à la Darren Peterson passt wie die Faust aufs Auge. Die Memphis Grizzlies, Cam Boozer scheint vieles von dem zu verkörpern, was die Memphis Grizzlies gerne in ihrer Organisation hätten. Sowohl spielerisch als auch von der Persönlichkeit her. Und dann kommen die Bulls an 4, die dann vermutlich mit Caleb Wilson auf dem Silbertablett jemanden haben, von dem manche sogar sagen, er hat die höchste Upside von all diesen 4. Der ein explosiver Athlet ist, jemand, der die Hallen füllt, der Tickets verkauft und der, wie gesagt, vielleicht sogar die höchste Upside hat und vielleicht sogar der MVP hier aus dieser Top 4 sein kann. Passt, finde ich, perfekt zu den Bulls, die einfach so ein bisschen Clean Slate, neues Front Office. Okay, wen holen wir uns rein? Wer soll unser Grundpfeiler sein, unser Cornerstone für die nächsten Jahre? Caleb Wilson. Perfekt. Also ich finde, das ist natürlich ganz, ganz viel Kaffeesatzleserei. Vielleicht gibt es Teams, die hochtraden wollen in die Top 4. Vielleicht entscheiden sich die Jazz mit Danny Ainge in vorderster Front, der dafür bekannt ist, einfach den Spieler zu nehmen, den er will. Scheiß drauf, was die Scouts und die Vernunft sagt. Vielleicht entscheidet sich Danny Ainge, hey, Darren Peterson ist uns zu heikel, wir nehmen Boozer oder wir nehmen sogar Wilson. Wer weiß es schon. Aber so im allerersten Moment, auf diesen allerersten Blick, finde ich diese Top 4 irgendwie stimmig. Ja, was willst du sagen?
Auf jeden Fall, was wir ja auch nicht unterschätzen dürfen, war mir jetzt auch nicht so bekannt vorher, aber AJ DiBanza spielt für die BYU in Utah. Ja. Utah Jazz Eigentümer Ryan Smith war auf der BYU und ist dort noch heavily involviert.
Nicht nur das, diese Geschichte geht sogar noch weiter zurück. Also DiBanza war an der High School, an der Prep School sogar schon in Utah, habe ich gelesen. Und wurde da auch schon von diesem Owner so ein bisschen hingelotst. Also diese Story erstreckt sich sogar über die letzten 3-4 Jahre, dass DiBanza so in Richtung Utah geschoben wurde.
Man sollte nicht zwangsweise nur darauf schauen. Siehe DeAndre Ayton und Phoenix damals, die ja auch dann unbedingt Ayton zu Hause behalten wollten. Und unter anderem Luca dann lieber nicht. Aber der offensichtliche Fit ist natürlich da, DiBanza zu Hause zu behalten und sich vielleicht auch eine größere Chance zu geben, ihn dann über seinen zweiten Vertrag so ganz, ganz langfristig hinaus zu behalten. Und DiBanza quasi dann seine Karriere in Utah behalten wollen. Das ist offensichtlich und bringt natürlich Washington in eine sehr gute Position, hier den Jazz eventuell noch das ein oder andere Asset abzunehmen in einem möglichen Trade vom ersten und zweiten Pick, wenn die Jazz denn unbedingt DiBanza haben wollen, was ich persönlich mir sehr, sehr gut vorstellen könnte. Und wenn Danny Ainge bereit ist, seine Schatztruhe zu öffnen und da noch ein paar Assets nach Washington zu schicken, dann könnten die, wenn jetzt Ryan Smith wirklich komplett dead set ist auf DiBanza und den alles in der Welt haben will, könnten die Wizards das zu ihrem Vorteil ausnutzen und noch den Jazz das eine oder andere Asset abnehmen. Viel Spekulation zum jetzigen Zeitpunkt. Wir sollten auf jeden Fall diese DiBanza-Utah-Connection irgendwo mal im Hinterkopf behalten.
Hast du die Videos gesehen von DiBanzas Mimik, nachdem klar war, dass die Wizards das Ding gewinnen? Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, der hat auch nicht so Bock, nach Washington zu gehen.
Was ich aber nicht so richtig verstehe, ich verstand die Wemby-Reaktion damals, das ist halt nicht die Rockets worden. Aber ich wüsste jetzt nicht unbedingt, klar, jetzt aus seiner Perspektive, wenn er jetzt in Utah da schon sein Zuhause hat, so dann hätte er sicherlich gehofft, dass Utah den ersten Pick hat. Aber ich wüsste jetzt nicht, warum man als erster Pick nicht nach Washington gehen wollen würde, um ehrlich zu sein.
Ich denke auch. Es ist eine, wie wir ja gerade auch schon skizziert haben, wahrscheinlich ziemlich gute Situation.
Ja.
Wenn wir jetzt schon in Utah sind, dann lass uns doch gerne mit den Jazz weitermachen, die auch natürlich in einer glücklichen, irgendwo aber auch in einer sehr interessanten Position sind. die ja für Jaren Jackson Jr. getradet haben. Das heißt, auch das Signal gegeben haben am Ende der vergangenen Saison, dass die Rebuild-Zeiten vorbei sein sollen. Ich hatte vorhin schon gesagt, ich finde, Darren Peterson passt wie die Faust aufs Auge vom Spielerprofil her. Vielleicht ein paar allgemeine Worte zu den Jazz. Also klar, wie du sagst, diese DiBanza-Geschichte, die behalten wir auf jeden Fall im Auge. Ob da vielleicht noch ein 1-2 à la Markel Fultz und Jason Tatum Draft damals, wo übrigens auch Danny Age involviert war, auf der Seite, die das deutlich bessere Ende für sich hatte damals. Wir behalten das im Auge, ansonsten aber einfach allgemein zu den Jazz gesprochen. Rebuild, Ende, hin oder her. Natürlich ist das hier der präferierte Outcome, dass du den Pick Nummer 2 hast. Und ob du dann, angenommen DiBanza ist off the board und das wird nichts mit einem Trade, dann nimmst du trotzdem mit Kusshand Kambusa, Peterson, wahrscheinlich selbst Caleb Wilson. Das ist sehr, sehr geil hier für die Utah Jazz.
Auf jeden Fall. Sie sind in einer absolut fantastischen Situation, egal wen sie von diesen jungen Spielern nehmen. Sie haben dazu einen fantastischen jungen Kern. Keyonte George kam ein Video von mir vor ein paar Monaten zu, der ein richtiges Breakout-Jahr hatte. Ace Bailey, der Richtung Ende der Saison seinen Rhythmus gefunden hat. Walker Kessler wird von seiner Verletzung zurückkehren. Und dann hast du die beiden in Anführungszeichen so Veteran-Stars mehr oder weniger, Jaren Jackson Jr. und Lauri Markkanen, dessen, weiß ich nicht, Trade womöglich jetzt unwahrscheinlicher wird. Ich könnte mir vorstellen, dass man ihn dann jetzt auch behalten möchte. Die Jazz haben ca. 50 Millionen im Cap-Space im Sommer. Sie haben weiterhin eine Schatztruhe voller Assets mit Pick-Swaps und eigenen Draft-Rechten. Da ist, und ich will das nicht jetzt zu krass formulieren, aber sowohl in Washington als auch in Salt Lake City, Utah, ist gestern Abend ein neues Zeitalter angebrochen. Keines dieser beiden Teams wird jetzt 50 Siege holen in der kommenden Saison. Aber ich glaube, der Rebuild ist für beide zu Ende und Utah wird jetzt gewinnen wollen und die werden viel gewinnen. Die werden viele, viele Spiele gewinnen, nächste Saison schon, und die werden darüber hinaus in den kommenden Jahren weiterhin viele, viele Siege holen. Ich feiere dieses Team, ich feiere ihre Situation. Sie können mit diesem Cap Space jetzt wirklich so ein bisschen in der Free Agency noch dominieren. Sie können den einen oder anderen Trade machen mit ihren Assets und dem Cap Space. Und das ist eine absolut herausragende Position, in der sie sich jetzt hier befinden. Und sie sind dementsprechend auch einer der großen Gewinner des gestrigen Abends.
Gleiches gilt für die Memphis Grizzlies, das Team, das an 3 picken wird und das Team, das Jaren Jackson Jr. in Richtung Utah eben weggetradet hat. Ich glaube, viel besser kann das hier für die Grizzlies nicht laufen, wenn wir uns die letzten 12 bis 18 bis 24 Monate angucken. So, du hast dich von Desmond Bane und Jaren Jackson Jr. getrennt. Du hast diesen Kern aufgelöst, der Kern, von dem wir uns ja eigentlich alle einig waren, dass der dich nicht in die Finals und noch weiter tragen wird. Du hast sowohl für Jackson als auch für Bane einen stattlichen Gegenwert bekommen. Du hast vermutlich versucht, Ja Morant auch wegzutraden. Das hat nicht so funktioniert. Und jetzt kriegst du diesen dritten Pick und hast nochmal ein bisschen weniger Druck in der Morant-Geschichte. Also für mich ist jetzt der ganz offensichtliche Pfad, Morant wegzutraden, selbst wenn der Gegenwert nicht das Gelbe vom Ei ist. Und einfach zu sagen, okay, komm, hat nicht funktioniert, die Geschichte. Wir haben Cedric Coward, der überzeugen konnte bislang in seiner noch jungen NBA-Karriere. Wir haben immer wieder bewiesen, dass wir in der Lage sind, selbst mit späten Picks. Sie haben den 16. Pick dann auch noch in dieser Draft mit späten Picks, mit Zweitrunden-Picks, Talente zu finden, die uns dann verstärken können. Und jetzt haben wir die Chance hier an Nummer 3. Und das muss man immer wieder betonen. Man kann anscheinend, was man hört von den Experten, in dieser Top 4 nicht so wirklich eine falsche Entscheidung treffen. Ob diese 4 Jungs jetzt tatsächlich alle All-NBA-Kaliber-Spieler werden? Wahrscheinlich nicht. Die Geschichte sagt nein. Aber du hast bei allen hast du die Upside und bei allen hast du ein gutes Gefühl, wenn du sie draftest, das würde ich jetzt mal behaupten. Wie gesagt, ich finde Cam Boozer liegt auf der Hand, ob es dann aber Boozer ist oder Wilson oder ob AJ oder Peterson aus der Top 2 rausfallen, wer weiß es schon. So oder so, die Grizzlies können hier jetzt guten Gewissens eine neue Ära einläuten in ihrer Franchise-Geschichte.
Ich habe es in meinem Video, was nachher noch droppt, so formuliert, sie können ein neues Gesicht ihrer Organisation draften, ja, was ihnen die Freiheit gibt, das aktuelle Gesicht zu traden. Die Ja Morant-Ära dürfte sich dem Ende zuneigen. Du hast gesagt, sie haben ohne Ende Assets. Sie haben potenziell in Frontcourt mit Boozer, Coward und Edie, den ich mir absolut insane vorstelle. Und in der modernen NBA ist die Guard-Position so mit die überfüllteste. Ist es ein Wort? Überfüllteste?
Ja, kann man schon sagen.
Die überfüllteste. Ja. Und da dann mit den Assets, die man hat, mit dem Capspace, den man hat, Verstärkung zu holen, ist wahrscheinlich nicht die allerschwierigste Aufgabe. Memphis, die vor ein, zwei Jahren so ein bisschen in nicht einer ausweglosen Situation waren, aber wo wir uns schon gefragt haben, wie geht's weiter, wen dieses Trios sollte man traden? So richtig einen Pfad zu einem Contender gibt's nicht, aber du hast da eigentlich was Gutes am Laufen mit diesem Trio, das jetzt komplett alles wegzumachen und einzureißen, ist vielleicht auch nicht die beste Idee. Sie haben sich irgendwo für einen Mittelweg entschieden und sind jetzt halt wahnsinnig glücklich hier zu diesem dritten Pick gestolpert als Team mit den 6 besten Odds. Hm. Und das verändert alles für sie und ihre Zukunft. Und noch mehr Glück hatten die Chicago Bulls, die womöglich immer bedenken, wer so mit am meisten geklettert ist, hier vielleicht sogar das allergrößte Glück hat. Man hatte eine circa 20%ige Chance auf eine Top-4-Pick und hat den 4. Pick bekommen. Und das garantiert ihnen, wenn sie es denn wollen, einem aus diesem Dubanza, Peterson, Boozer und Wilson Quartett. Und das ist natürlich auch absolut insane. Sie haben den 15. Pick im Draft auch noch mit dazu und sie haben ca. 60 Millionen Capspace im Sommer. So, das ist jetzt die Position, in der man sich befinden möchte für einen potenziellen Neuanfang, diesen Top-Pick an die Seite zu stellen von Matas Buzelis, von Josh Giddey und mit dem jungen Kern neu anzufangen, mit dem Capspace neu anzufangen. Riesengroßes Glück für die Chicago Bulls, die nicht gut gearbeitet haben in den letzten Jahren und jetzt in der Lotterie so ein bisschen ihren Way Out gefunden haben.
Und dann hast du ja auch noch Coby White, die haben sie ja weggetradet für eine Tüte Chips.
Ja.
Ja, kann sich drüber streiten. Das ist so ein bisschen, was ist das Gegenteil von Glück des Tüchtigen? Das ist jetzt genau dieses Szenario, was du ja auch noch bei den Sacramento Kings angemerkt hattest, dass du es den Kings eben nicht gönnen würdest, aus genau diesem Grund, dass man, wenn man so viel Mist baut in den letzten Jahren, eigentlich nicht belohnt werden sollte.
Wobei ich da nochmal drüber nachgedacht habe und man sollte unterscheiden zwischen, gönnt man es der Organisation oder gönnt man es den Fans.
Mm.
Ich gönne es Bulls-Fans schon, weil je beschissener die Organisation actet und arbeitet, desto mehr Leid können ja die Fans einem tun.
Mm.
Und Bulls-Fans, gut, die haben wenig gelitten in den 90ern, aber die aktuellen neueren Bulls-Fans, die haben ja davon nicht groß irgendwas gehabt. Bulls-Fans haben schon gelitten und Sacramento Kings-Fans haben schon gelitten und wir werden gleich über die Kings reden. Ich gönne es den Kings hier, diesen 7. Pick zu bekommen, nur und einer der Verlierer des Draft zu sein, aber ich gönne es halt den Fans nicht. So, du hast halt dann nicht nur eine Organisation, die halt ständig missbaut, du hast dann halt auch noch Pech.
Ja.
Und das ist schon super bitter, wenn du in der unschönen Situation bist, ein Sacramento Kings-Fan zu sein.
Ich bin bei dir, was die Bulls angeht. Absolut fantastischer Outcome. Du hast jetzt die Chance eben mit einem neuen Front Office. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. So. Und ich denke, würden wir jetzt hier weiterhin von Arturas, Kanishovas und Co. reden, dann hätte ich ein sehr, sehr großes Auge drauf, ob derjenige, der aktuell bei The Ringer auf dem Board zum Beispiel auf Rang 5 gelistet wird, Keaton Wargler, einer der, also nach den Top 4 kommt bei den meisten Experten so ein richtiges Cluster an Guards. Keaton Wargler, Braden Burries, Darius Acuff, Jaxel Lindeberg ist bei manchen da noch mit dabei. Das ist ein Forward von Michigan, der aber auch schon etwas älter ist. So jemand wie Kingston Flemings wird hochgehandelt. Also Guards, Guards, Guards im Grunde. Und Keaton Wargler war halt an Illinois an der Uni. Und das wäre so ein ganz klassisches Bulls-Ding gewesen. Hey, wir nehmen den an 4 und lassen uns einen der großen Top 4 entgehen. Ich halte das für wahnsinnig unwahrscheinlich. Jetzt selbst, wenn dieses neue Front Office ähnlich inkompetent ist, so einen Move machst du nicht. Als erste Amtshandlung. Du wirst deinen Job behalten, du wirst dich festigen. Und ich glaube, in diesem Draft ist es dann ganz, ganz eindeutig. Egal, wer von diesen 4 übrig bleibt, den nimmst du. Außer irgendwie jemand ballert dich weg mit einem Offer. Ich denke, die Bulls sind hier in einer sehr komfortablen Position. Und wie du gesagt hast, sie haben dann auch noch den 16. Pick. Können hier sich 2, wenn es gut läuft, richtig gute Talente reinholen. Rund um Buzelis und Co. Mich freut's auch irgendwo. Ich glaube, die NBA profitiert davon, dass eine ihrer traditionsreichsten und erfolgreichsten Franchises die Chance auf eine gute Zukunft endlich mal wieder hat, seit längerer Zeit.
Auf jeden Fall. Dann der 5. große Gewinner, und das wird dann auch die Überleitung sein zum ersten großen Verlierer, sind natürlich die Los Angeles Clippers, die den 5. Pick bekommen haben, was bedeutet, dass er bei ihnen bleibt. Zur Erinnerung, der Pick war protected für die Position 1 bis 4. Das war basically eine 50-50-Geschichte. Ich glaube, 51-52%, dass der Pick bei den Pacers bleibt und dann entsprechend 48-49%, sowas in die Richtung, dass der Pick zu den Clippers wandert. Und er wandert zu den Clippers, was natürlich für sie ebenfalls alles verändern dürfte. Er ist natürlich jetzt nicht in dieser Big Four, über die wir jetzt die ganze Zeit reden. Ob man jetzt mit diesem fünften Pick einen Franchise-Changing-Spieler bekommt, ist natürlich die große Frage. Aber dass die Clippers basically aus Harden und Zubats, Garland, Mathurin und jetzt diesen fünften Pick gemacht haben und noch so anderen Stuff, kleineren Stuff drumherum, das ist schon für sie ein echter Game-Changer. Und wir hatten vor einer Weile mal eine Folge gemacht, ich glaube letztes Jahr, im so Februar, März rum, über die Teams mit den besten Zukunftsaussichten und schlechtesten Zukunftsaussichten. Und da waren die Clippers bei den schlechtesten Zukunftsaussichten mit dabei. Und was sie jetzt in diesen anderthalb Jahren gemacht haben, um sich zukünftig in eine bessere Position zu bringen, das muss man schon wirklich respektieren. Und du hast jetzt die Chance, die vielleicht die Kawhi-Ära zu beenden und dich neu aufzubauen für die Zukunft. Du hast dann auch wieder Zugriff auf deine eigenen Picks jetzt, wo das Ding mit den Thunder sich dem Ende zuneigt und dementsprechend sind natürlich die Clippers hier auch ein riesengroßer Gewinner, weil sie womöglich das größte Glück aller Teams hatten am gestrigen Abend, auch wenn es jetzt eine 50-50-Chance war, aber bei ihnen war ja die Alternative, sie bekommen halt keinen Pick im Vergleich zu sie bekommen einen fünften oder sechsten und dementsprechend kann man, denke ich, sagen, dass die Clippers hier auch einer der großen Gewinner des gestrigen Abends waren und sind.
Zumal ja noch die Chance bestand, also das hat zwar dann für die Clippers so oder so keinen großen Unterschied gemacht, aber wären jetzt hier die Thunder mit dem Clippers-Pick in die Top 4 reingestoßen, dann wäre das natürlich auch nochmal um einiges bitterer gewesen in der öffentlichen Wahrnehmung. Aber das ist ja dann dementsprechend auch nicht passiert. Die Thunder werden an 12 picken und an 17.
Was bedeutet, dass die NBA der große Gewinner ist?
Das ja, irgendwo Abends. Schon, ja. Wo wollte ich jetzt einsteigen? Ich denke, natürlich ist es schade. Und der Pacers GM Pritchard hatte ja direkt auch einen Tweet rausgehauen, wo er sich mehr oder weniger entschuldigt hat. So, er nimmt es auf seine Kappe, dieses Risiko eingegangen zu sein. Ich bin der Überzeugung, natürlich wärst du wahnsinnig gerne hier in diesen Top 4 gelandet. Aber jetzt nehmen wir mal an, sie hätten diesen Trade nicht gemacht und sie hätten den fünften Pick bekommen. Und jetzt im Sommer stehen sie vor der Frage, traden wir Mathurin und diesen fünften Pick und dann noch ein paar Future Picks? Traden wir die für Ivica Zubac? Ich bin der festen Überzeugung, die Antwort wäre ja, weil Ivica Zubac dieses Team, diesen Contender-Kern, das Finals-Team von letztem Jahr, natürlich minus Miles Turner. Wenn jetzt Tyrese Halliburton zurückkommt, dann ist Zubac ein richtig, richtig guter Fit für dieses Team. Und ich denke, das ist es. Und dann auch noch auf einem richtig guten Vertrag. Das ist es dann, glaube ich, wert. Und ich habe es vorher angedeutet, ab Platz 5 ist es dieses Cluster von Guards. Ob du dir jetzt dann einen Wagler am höchsten siehst oder einen Burries oder einen Acuff, es sind alles Guards, die andere Profile mitbringen und andere Stärken und Schwächen, aber es sind Guards. Guard ist die eine Position, auf der die Pacers mit Halliburton und auch mit Nembhard fantastisch aufgestellt sind. Also ich bin mir relativ sicher, wäre es in einem Paralleluniversum darauf rausgelaufen, dass die Pacers hier den fünften Pick hätten. Man hätte diesen fünften Pick benutzt, um sich einen Contender-Level-Center reinzuholen. Und das hat man jetzt halt einfach vorher schon gemacht. Man hatte diese Münzwurfchance, dass man trotzdem noch einen Top-4-Pick bekommt. Man hat das jetzt leider nicht ausfüllen können, diese eine Seite der Münze. Aber ich bin mir sicher, dass wir da schon in wenigen Wochen und Monaten nicht mehr groß drüber reden müssen, dass die Pacers hier jetzt irgendwie auf die schiefe Bahn geraten, weil sie keinen Top-4-Pick bekommen haben. Ich bin mir sehr sicher, dieses Team wird geil sein. Zubac wird für dieses Team geil sein. Und ich glaube, dann wird mittelfristig auch niemand mehr so ganz großartig diesen Pick hinterher trauern.
Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Wir dürfen hier nicht das so sehen, dass die Pacers hier quasi einen Top-4-Pick für Zubac getradet haben. Die Pacers haben basically gesagt, ob sie es jetzt so gesagt haben, weiß ich nicht, aber sie haben basically gesagt, das ist ein Draft mit 4 riesengroßen Talenten. Wenn wir dort landen, wollen wir gerne das Talent nehmen. Wenn wir nicht dort landen, können die Clippers den Pick haben. So.
Ja.
Sie haben jetzt also nicht Dubanza getradet für Zubac und auch nicht Boozer. Und dementsprechend sollte man das so ein bisschen im Kontext natürlich auf jeden Fall betrachten. Es ist natürlich für sie super, super, super bitter, dass sie gar nicht erst in der Top 3, Top 4 gelandet sind. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, sie hätten diesen Trade nicht gemacht, dann würden wir halt trotzdem über sie als einen der großen Verlierer reden. So, sie hatten die zweitbesten Odds. Sie haben basically eine 40%ige Chance gehabt auf den Top-3-Pick, eine 52%ige Chance auf den Top-4-Pick und hätten dann als fünftes gepickt. So, und deswegen wären sie halt der große Verlierer oder einer der großen Verlierer gewesen. Das heißt, sie sind jetzt nicht mal zwangsweise der große Verlierer des Abends, weil sie jetzt gar nicht picken, sondern sie sind der große Verlierer des Abends, weil sie nicht in der Top 4 picken. Sie hätten aber auch nicht in der Top 4 gepickt, wenn sie diesen Trade nicht gemacht hätten und dementsprechend alles so ein bisschen im Kontext betrachten. Und das ist ein nicht unwichtiges Detail und ein kleiner Bonus. Sie dürfen, weil die Clippers jetzt ihren 2026er First Runner kriegen, ihren 2031er First behalten. Was wiederum bedeutet, sie können den jetzt nutzen, wenn sie es denn wollen, für einen weiteren Win-Now-Trade. Mhm. Die Pacers werden fein sein. Das ist super bitter. Das ist ein solchen Jahr gewesen mit der Halliburton-Verletzung, mit dem Turner-Abgang, mit den Verletzungen innerhalb der Saison, mit allem, was passiert ist. Bitte, Pacers-Fans, seht es nicht so, dass ihr jetzt dafür überhaupt nicht entschädigt worden seid. Ihr seid entschädigt worden basically mit jetzt Ivica Zubac, der im Best-Case ein All-NBA-Level-Center ist und perfekt in dieses Team passt. Die Pacers werden ein Contender sein, ab der kommenden Saison wieder. Sie können sich jetzt noch verstärken. Rick Carlisle sagte schon, es gibt einen Plan für beide Szenarien. Und irgendwo freut sich der Rest der Eastern Conference, dass die Pacers jetzt nicht auch noch irgendwie hier den zweiten Pick oder so geholt haben, weil das dann langfristig schon dolle unfair wäre. Klar, es ist bitter, sie sind obviously einer der großen Verlierer des gestrigen Abends, aber sie werden fein sein und sie werden in nicht allzu langer Zeit wieder die NBA auch hier und da stückchenweise dominieren. Und das können wir nicht sagen über Brooklyn und über Sacramento, über die wir jetzt auch noch reden müssen. So, weißt du, die Pacers sind hier ein großer Verlierer, aber Pacers-Fans kriegen halt Halliburton jetzt zurück und kriegen dann Zubac und werden halt wieder gut sein. So, die Nets haben 118 Games verloren in den letzten beiden Jahren und sind nicht einmal in der Top 5 gelandet. So, die Nets haben 3 First-Rounder und einen First-Round-Swap getradet, um wieder die Kontrolle über ihren 2025er und 2026er First zu bekommen. Und das ist nicht einmal ein Top-5-Pick gewesen. Letztes Jahr ist man von 6 auf 8 gefallen, dieses Jahr von 3 auf 6. So, das ist eine Katastrophe. Mhm. Die Pacers sind nicht in einer katastrophalen Situation. Die Nets schon.
Die Kings auch. Können wir von mir aus beide in den gleichen Topf schmeißen. Beide haben es ganz, ganz dringend nötig, einen Blue-Chip-Prospect reinzukriegen. Beide landen jetzt hier in der 6-7-Range. Ich denke, es gibt schon ein Universum. Ich habe es gerade gesagt, dieses Cluster an Point Guards. Wenn man auf die beiden Roster guckt, beide könnten einen jungen, guten Point Guard sehr gut gebrauchen. Was gerade bei den Nets ironisch ist, weil sie letztes Jahr im Draft 3,5 junge Point Guards gedraftet haben. Aber auch wenn Igor Jomin oder wie man ihn ausspricht, gegen Ende der Saison, bevor er sich dann verletzt hat, relativ gut aussah und auf All-Rookie-Team-Kurs war, das sollte dich jetzt in meinen Augen trotzdem nicht dran hindern, wen auch immer du hier am höchsten einschätzt von diesen Guards zu draften. Bei Sacramento sowieso, die können einen Point Guard gut gebrauchen und jemanden, der ein bisschen Leben in diese Franchise einhaucht. Aber wie du sagst, für beide natürlich unglaublich bitter, dass sie hier nicht in den Top 4 picken dürfen. Und ein kurzes Wort noch zu den Clippers tatsächlich. Bin sehr gespannt, was die Clippers machen. Weil, wie gesagt, Cluster an Guards ab Position 5. Und man hat sich ja jetzt Darius Garland reingeholt, wo der Plan vermutlich ist, dass er für die nächsten Jahre erstmal der primäre Guard sein soll. Mal gucken. Unterm Radar Verlierer dieser Lottery, der Giannis Antetokounmpo Trademarkt, wo jetzt die Clippers, wenn man die Clippers irgendwo noch als Win-Now-Team auslegen möchte, ich denke, das sollte man nicht, aber wer weiß, welcher Meinung die Clippers selber sind. Die Clippers sind jetzt das einzige vermeintliche Win-Now-Team, das hier wirklich einen hohen Pick hat, den man den Bucks hätte schmackhaft machen können in einem möglichen Giannis Antetokounmpo-Trade. Wir hatten drüber spekuliert, oder es wurde drüber spekuliert, dass die Hawks vielleicht, wenn sie hier in die Top 5 reinrutschen, einen Move in Richtung Jaylen Brown machen könnten, wo dann Giannis in einem Three-Team-Trade in Boston landet. Die Warriors wurden gehandelt, die hätten sicherlich gerne Munition gehabt für einen möglichen Giannis-Trade. Die Mavericks wurden ein bisschen gehandelt, die sicherlich auch einer der Verlierer sind, weil sie hier auf 9 abrutschen am Ende. Gott bewahre die Thunder, wenn die da irgendwie reingerutscht werden. Also in Sachen Giannis Antetokounmpo-Trademarkt, das ist deutlich weniger juicy geworden jetzt, glaube ich, durch diese Lottery.
Guter Punkt. Möchtest du kurz noch zu den Hawks was sagen? Die Pelicans sind ein großer Gewinner des gestrigen Abends auf jeden Fall gewesen.
Ja, indirekt schon. Wäre natürlich peinlich gewesen, wenn die Hawks hier einen Top-4-Pick auf dem Silbertablett geschenkt bekommen hätten. Ich bin fein damit. So, es war ja nicht wahnsinnig wahrscheinlich. Natürlich hofft man und betet man. Aber dass du jetzt hier an 8 landest, das ist schon okay. Wie gesagt, Cluster von Guards. Ich denke, für die Hawks an der Seite, also mittelfristig, langfristig gedacht, an der Seite von Jalen Johnson und Daniels und so, ist ein Scoring Guard, Playmaking Guard keine schlechte Idee. Und ich glaube, den bekommst du hier in der Range, wenn du möchtest. Oder man nutzt das halt wirklich. Ich bin weiterhin nicht so ein großer Fan von der Giannis Idee. Ich bin auch kein Fan von der Jaylen Brown-Idee, ehrlich gesagt. Wir werden gleich noch ein bisschen über Jaylen Brown sprechen. Also ich wäre dafür, dass man CJ McCollum zu günstigen Bezügen hält. Ich denke, das hat er sich verdient mit dem, was er geleistet hat für dieses Team, mit seinen Leistungen in den Playoffs. Sollte es darauf rauslaufen, dass CJ McCollum zu viel möchte oder mehr bekommt bei einem anderen Team, dann würde ich ihn auch, ohne jetzt arg Bauchschmerzen zu haben, würde ich ihn auch ziehen lassen. Und würde dann einfach hier an 8 einen Guard ziehen, hoffen, dass das mein Guard der Zukunft ist. Und den an der Seite von Johnson und Daniels und Risacher und Co. aufzüchten. Das wäre so mein präferierter Weg für die Hawks. Was wahrscheinlich bedeutet, dass man kein supergeiles Team sein wird nächstes Jahr. Aber da bin ich fein damit. Ist okay. Ich bin jetzt hier nicht am Boden zerstört. Aber natürlich irgendwo die Enttäuschung, dass man nicht nach oben gerutscht ist, schwingt schon irgendwo mit, das ist klar.
Ja, auf jeden Fall. Gut. So viel mehr zur Lotterie gibt's dann auch gar nicht zu besprechen. Wir sind gespannt, was geht in Sachen Trades im Hinblick auf den NBA Draft, der Ende Juni stattfinden soll. Wir haben allerdings noch ein paar andere Themen, die wir hier jetzt noch kurz und knackig besprechen wollen.
So ist es. Und vorher habe ich eine ganz wichtige Frage an dich, Julius. Wir kennen uns jetzt schon lange. Und wir sind ja irgendwo auch Hipster im Herzen. Ich habe dich noch nie gefragt, wie stehst du zu Matcha? Magst du Matcha?
Nein. Überhaupt nicht. Kannst mich mit jagen. Wie ist denn mit dir?
Das ist natürlich jetzt die perfekte Einleitung für unsere Holy-Werbung. Die bringen nämlich Matcha-Produkte raus. Mhm. Ich bin auch kein großer Fan, aber ich muss sagen, den einen Matcha-Geschmack, den es bei Holy bislang schon gab, nämlich diesen Ice-Tea Lime, Matcha, ich butcher das jetzt so ein bisschen, was war der denn? Ich guck's kurz nach. Das war Lime, Matcha, Mint, genau. Den habe ich unglaublich gefeiert, das war einer meiner Lieblings-Eistee-Geschmäcker. Holy bringt Matcha-Produkte auf den Markt und zwar ab morgen, wenn ihr jetzt die Folge am heutigen Montag direkt auf den Ohren habt, morgen, Dienstag, 12.05., 12 Uhr, ab dann gehen diese Produkte an den Start, sind im Shop erhältlich. Es ist ein neuer Energy-Geschmack dabei, Matcha Misaki mit Matcha und Erdbeergeschmack. Es ist ein neuer Milkshake dabei, Matcha Latte. Es ist ein neuer Hydration dabei, Matcha Green Apple Kiwi. Und eben, der von mir gerade eben schon erwähnte, Iced Tea kommt auch zurück. All das, wie gewohnt, ohne Zucker, ohne Bullshit, gut für die Umwelt wegen den großen Verpackungen und so weiter. Wie gesagt, ich bin auch nicht so der von Hause aus der größte Matcha-Fan, aber ich habe mich von diesem Iced Tea überzeugen lassen. Ich werde mich eventuell auch von dem Milkshake und dem Energy und dem neuen Hydration überzeugen lassen. Und während dieses Zeitraums, wenn ihr eine Bestellung abgebt, die mindestens ein Produkt aus dieser Matcha-Kampagne, aus der Produktreihe beinhaltet, dann nehmt ihr automatisch vom 12.05. bis 31.05. an einem dicken, fetten Gewinnspiel teil. Es gibt eine Japan-Reise zu gewinnen im Wert von 5.000 Euro. Es gibt einen Arcade Game Street Fighter, ja, wie nennt man die? Arcade Automaten zu gewinnen im Holy Matcha Design. Und es gibt 3 Nintendo Switch zu gewinnen, ebenfalls im Holy Matcha Design. Wie gesagt, sobald ihr eine Bestellung mit einem dieser Produkte in den Warenkorb und an die Kasse legt, gerne natürlich mit unserem Code DS, da spart ihr wie immer 10% auf alles, dann nehmt ihr teil am Gewinnspiel und könnt euch ebenso wie ich und ebenso wie vielleicht ja auch der Herr Schubert von den Matcha-Holy-Produkten überzeugen lassen.
Also Kosten werde ich auf jeden Fall mal und wir werden dann sicherlich hier auch noch darüber reden. Wir haben es schon angeteasert, wir wollen noch ein paar weitere Themen besprechen, vor allem auf deinen Wunsch hin. Deswegen würde ich dir einfach mal überlassen, worüber du gerne noch mit mir reden möchtest hier und heute.
Mich würde deine Meinung interessieren, nicht unbedingt zu den Aussagen, die Jaylen Brown in seinen Twitch-Streams getätigt hat. Ich glaube, wir sind uns einig, dass es einigermaßen wild ist, wenn du bereits in deiner Saison, in deiner Karriere eine Saison hattest, in der du an der Seite deines kongenialen Co-Stars die Championship gewonnen hast und aber doch Eastern Conference MVP und Finals MVP wurdest, also irgendwo ja dann auch deine Recognition bekommen hast, zu Unrecht, wie viele von uns der Meinung waren damals, finde ich es relativ wild, dich dann nach einer Saison, in der eben jener Co-Star verletzt raus war, über weite Strecken, und du in der ersten Runde nach einem 3-1-Vorsprung rausgeflogen bist, dich dann hinzustellen und zu sagen, das war das Lieblingsjahr deiner Karriere. Es wurde mir mal wieder ein bisschen zu hoch gekocht. Ich kann schon irgendwo nachvollziehen. Ich meine, der Dude hatte einen Sprung in der Usage. Er war ein MVP-Kandidat. Das war ein Team, was wirklich geil war und die ganze Saison über Spaß gemacht hat. Man kann ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Aber ich denke, wir sind uns einig, das waren relativ wilde Aussagen. Jaylen Brown ist ein extrem intelligenter und berechnender Mensch, würde ich ihm unterstellen. Ich glaube, er haut sowas nicht einfach so aus der Emotion raus, sondern ich glaube, er hat da vielleicht auch Hintergedanken. Was mich jetzt interessieren würde, wenn du Gedanken hast zu diesen Aussagen und zu den Twitch-Streams, gerne natürlich auch her damit, bist du der Meinung, dass das jetzt ein Schritt in die Richtung ist und dass sich die Celtics hier überlegen sollten oder vielleicht sogar überlegen müssen, getrennte Wege zu gehen mit Jaylen Brown und ihm Pfeil zu bieten auf dem Trademarkt jetzt im Sommer?
Wir reden über mögliche Jaylen Brown Trades seit 5, 6 Jahren, vielleicht sogar noch länger. Und wir werden jetzt wieder darüber reden. So, er kann verlängern, ich möchte sagen, in diesem Sommer. Da wird sich dann zeigen, ob die Celtics das machen. Ich denke nicht, dass es jetzt in diesem Sommer schon zu einer Einigung kommt, weil die Celtics so einfach keinen Druck haben. So ist beim letzten Mal war die Situation, dass eine mögliche Unrestricted Free Agency in Bälde dann bevorsteht. Das ist dieses Mal ein bisschen anders. Ich glaube nicht, dass Brad Stevens der Typ ist, der so einen riesigen Trade macht. Und ich denke auch nicht, dass es nötig ist, sich von Jaylen Brown zu trennen. Es würde mich schocken, wenn es zu einem Jaylen Brown Trade kommt. Erstens mal, Tatum war nicht bei 100% jetzt. Ich glaube, nach so einer Saison dann dein Franchise-Duo irgendwo in Frage zu stellen, halte ich nicht für den richtigen Move. So, lass Tatum jetzt erstmal noch ein paar Monate weiter regenerieren und dann in der nächsten Saison komplett angreifen mit Brown, der ja dann so einen Sprung gemacht hat, wie er in dieser Saison gemacht hat. Und dann kannst du natürlich jetzt auch mit Lehren rausgehen aus dieser ersten Runde, gucken, was in Richtung Frontcourt, Qualität und Tiefe geht, gucken, wie du den Kader an den Rändern verstärkst und dann bist du halt auch im nächsten Jahr wieder ein Contender. Und ich weiß nicht, ob du das auch sein würdest, wenn du Jaylen Brown jetzt irgendwo abgibst. Zumal ich mir auch nicht vorstellen kann, dass es wahnsinnig viel Gegenwert gibt. Erstens mal, weil er einen unfassbar teuren Vertrag immer noch hat, für den du ja mittradest. Dann ist es auch nicht ohne Risiko für einen Spieler zu traden, der seine gesamte Karriere bei einem Team war, wo die Infrastruktur drumherum und die Qualität drumherum und das Coaching immer top war. Wir wissen nicht, wie Jaylen Brown aussehen würde bei einem anderen Team. Du weißt nicht, wenn du irgendein anderes Team bist, ob du einen Jaylen Brown bekommst, der auf dem Level auch woanders spielen kann, wie er es in Boston spielen kann. Das ist ja auch immer so ein Thema, wenn wir über die Miami Heat reden. So, es gibt teilweise Teams und Organisationen, die Spieler auch gut aussehen lassen. Und wenn die Spieler dann weg sind, läuft es vielleicht nicht mehr ganz gut. Ich sag nicht, dass es bei Brown ähnlich ist, aber wir wissen es halt nicht. So. Und dann selbst dieser Jaylen Brown, der ja jetzt seine Qualitäten mitbringt, ist jemand, der seit Jahren ein negatives On-Off hat, der seit Jahren auch trotzdem noch seine Schwächen mitbringt, dessen Impact of Winning hier und da mal so ein bisschen schwankt und auch mal vorsichtig in Frage gestellt werden kann. Und das alles in Kombination, da sehe ich auch nicht, wie du so ein Godfather-Offer bekommst von irgendeinem anderen Team. Du kannst natürlich gucken, ob du jetzt dann für Giannis traden willst, aber Brown ist deutlich jünger, deutlich weniger verletzungsanfällig. Es würde mich schocken, wenn sie ihn traden. Ich glaube nicht, dass er getradet wird. Und selbst wenn er getradet werden möchte, weiß ich nicht, ob die Celtics da entsprechend nachgeben. Also ich glaube, hier ist viel Rauch um wenig mit Substanz. Oder was sagst du dazu?
Bin ich bei dir. Meine Gedanken gehen in eine ähnliche Richtung. Was würdest du denn konkret von dieser Giannis-Geschichte halten? Also wenn es einen Weg gibt. Wie gesagt, aus Hawks-Sicht bin ich absolut kein Fan davon, aber sagen wir mal, das ist so. Die Hawks wollen Jaylen Brown, der ja in Georgia geboren wurde und aus der Ecke kommt. Sie wollen ihn nach Hause holen. Sie sind bereit dafür, ihren achten Pick und vielleicht noch das ein oder andere Asset mehr abzugeben. Da müsste man auch gucken, wie das vertraglich funktioniert. Aber für die Celtics könnte das dann tatsächlich in einem Three-Team-Trade bedeuten, dass du erstens von der Vertragsstruktur her mehr oder weniger Jaylen Brown 1:1 durch Giannis ersetzt und zweitens ein Großteil der Assets, die dann nach Milwaukee wandern müssten, eben aus Atlanta kommen und nicht von dir selber. Also wenn es ein Szenario gibt, in dem die Celtics Brown für Giannis eintauschen können, ohne wahnsinnig viel noch drauflegen zu müssen, wäre das was, was du machen würdest aus Boston-Sicht?
Klingt verrückt, aber Giannis ist 31,5, wird fast schon 32 sein, wenn die neue Saison losgeht, ist super verletzungsanfällig in den letzten Jahren gewesen, hat letzte Saison 36 Spiele gemacht, sehe ich gerade. Sicherlich nicht nur aus Verletzungsgründen, aber das letzte Mal, dass er in den Playoffs richtig fit sein konnte, ist Jahre her. Das letzte Mal, dass er eine Playoff-Serie gewinnen konnte, ist Jahre her. Ich würde es nicht machen. Obviously ist Giannis ein deutlich, deutlich, deutlich besserer Spieler. Aber ich würde es nicht machen.
Ja, bin ich bei dir. Es hört sich ein bisschen verrückt an, aber ich würde auch sehr, sehr in Frage stellen, wenn du für einen, also für jedes Team, unabhängig jetzt von Boston, wenn du für Giannis Antetokounmpo tradest, auf was kannst du dich einstellen? Wie viel kriegst du tatsächlich von ihm im Sinne von Saisons, in denen dich seine Anwesenheit zu einem Top-Contender macht? Und das muss es machen, weil sonst tradest du nicht für Giannis Antetokounmpo. Und da habe ich auch große Fragezeichen. Ja. Wir haben noch ein paar Coaching-Geschichten, die ich gerne ganz, ganz kurz Quickfire mit dir durchsprechen würde. Steve Kerr verlängert für 2 weitere Jahre bei den Golden State Warriors. Das hat alles so ein bisschen einen Last-Dance-Vibe. Also es war ja sehr unsicher, ob er überhaupt nochmal zurückkehren wird. Steph Curry ist noch da, Draymond Green ist noch da. Wie sieht's da bei dir aus? Bist du ein Fan davon oder bist du der Meinung, die Warriors hätten sich vielleicht jetzt diesen Sommer schon in andere Richtungen orientieren sollen?
Ich halte Steve Kerr nach wie vor für einen der besten Coaches der NBA. Ich glaube nicht, dass es viel bringt, eine neue Ära einzuleiten, wenn ein großer Bestandteil dieses Kerns halt noch da ist. Also wenn du sagst, wenn Curry weg ist und Draymond weg ist, dann willst du mit einem neuen Coach clean neu starten. Let's do it. Das werden die Warriors wollen und das wird Steve Kerr auch wollen. Aber basically, wenn du es als Big Three bezeichnest, Draymond, Steph und Kerr, warum jetzt einen von denen so gehen lassen, wenn die anderen noch da sind? Und als ob Steph Bock hat, unter einem neuen Coach zu spielen. Kann ich mir nicht vorstellen. Das heißt, aus Warriors Sicht macht es nur Sinn, einen der nach wie vor besten Coaches der NBA zu behalten. Und jemand, der weiß, wie er mit Draymond umgeht und wie er Draymond im Zaun hält, der weiß, wie das mit Steph funktioniert. So, den behältst du halt. Und dann aus Steve Kerrs Sicht, ich glaube 17 Millionen im Jahr kriegt er. Und darf weiterhin Steph Fan Freakins Curry coachen. Das ist dann auch wahrscheinlich nicht die allerschwierigste Entscheidung. Ich habe gehört, ESPN war sehr aggressive, ihn reinzuholen. Wir haben viel Geld geboten und ihm anscheinend auch garantiert, nicht in irgendwelche Hot-Take-TV-Formate rein zu müssen im Rahmen seiner Tätigkeiten. Kein First Take, aber es hat wohl nicht ganz gereicht. Aber ja, du hast die Wahl, in San Francisco leben, Steph Curry coachen und das Doppelte verdienen, dann macht man das wahrscheinlich.
So ist es. Was halten wir von Taylor Jenkins bei den Milwaukee Bucks? Er wird jetzt der Erbe von Doc Rivers. Er war bereits in Milwaukee in der Saison 2018-19 als Assistant Coach. Davor hat er ein paar Jahre in Atlanta als Assistant Coach verbracht und dann eben natürlich seine bisherige Head Coaching Karriere in der NBA bei den Memphis Grizzlies. 6 Saisons in Summe. Er hat es geschafft, die Memphis Grizzlies, als er übernommen hat, das war 2019, also es war die Rookie-Saison von Ja Morant, das zweite Jahr von Jaren Jackson Jr. Also er hat es geschafft, ein junges Team mit potenziellen sehr, sehr guten Spielern genau dahin zu bringen, dass es eben ein sehr gutes Team wurde. Der Peak waren 2022 56 Siege. Es hat sich nie so richtig in Playoff-Erfolg ummünzen lassen, aber ich denke, Taylor Jenkins hat bewiesen, dass er einen jungen Kern zu einem guten Team formen kann. Dementsprechend für mich ist das ein eindeutiges Signal in Richtung Rebuild. Also ich glaube, du hättest dir jetzt hier, wenn du planst, Giannis zu behalten und anzugreifen in irgendeiner Form in Richtung Contention, hättest du dich, glaube ich, nicht für Taylor Jenkins entschieden, sondern für einen anderen Coach. Und deswegen für mich ist das hier ein Signal, wir gehen in die andere Richtung. Wir wollen einen Coach, der es hoffentlich über Jahre hinweg schafft, einen jungen Kern zu formen. Kommt natürlich das Problem ins Spiel, dass du diesen jungen Kern noch nicht so wirklich hast. Den solltest du jetzt versuchen mit dem 10. Pick im Draft, mit einem eventuellen Pick, den du bekommst für einen möglichen Giannis-Trade und generell Assets für einen Giannis-Trade. Aber ich denke mal, da wirst du mir zustimmen. Das ist ein Signal in diese Richtung. Und ich halte es auch für das richtige Signal in die richtige Richtung.
Auf jeden Fall. Ich bin immer mehr ein Fan davon, über Coaches nachzudenken, über gute Coaches nachzudenken, in zwei Kategorien. Und zwar erstens Coaches, die gut sind, das Fundament zu legen und eine Kultur zu erschaffen. Und dann Coaches, die dich in den Playoffs auf das nächste große Level bringen und dann dir dabei helfen, das Ceiling rauszuholen. Es gibt wenige Coaches in der NBA, die beides können. Wir werden gleich auch noch über Jamal Mosley reden, der in Orlando einen fantastischen Job gemacht hat, das Fundament zu legen. Tom Thibodeau ist so ziemlich der Prototyp Fundamentleger. Und Taylor Jenkins ist auch jemand, der das in Memphis sehr erfolgreich geschafft hat. Und dann hast du natürlich auf der anderen Seite Coaches, die halt dann eher gut darin sind, wie Nick Nurse beispielsweise, der jetzt ausgeschieden ist in 4 mit den Sixers unter anderem. Oder wie Mike Brown, der das jetzt in New York eindeutig unter Beweis stellt, der dann halt eher in diese andere Kategorie reinpasst. Für mich ist es auch ein klares Signal in die erste Richtung. Und zwar, dass es jetzt eher darum geht, sich neu aufzustellen, eine Winning Culture mit einem neuen Kern zu erschaffen und das Fundament zu legen, um dann in ein paar Jahren wieder richtig angreifen zu können, anstatt auf Teufel komm raus, jetzt nochmal angreifen zu wollen. Ich glaube, dafür wäre Taylor Jenkins auch nicht der richtige Mann. Also ich bin ein Fan. Alles ist besser als Doc Rivers in 2026. With all due respect.
Du hast Jamal Mosley gerade schon angeteasert. Mach doch da gerne weiter. Ich glaube, auch das können wir relativ schnell abhaken. Also wir waren ja schon länger der Meinung, dass man getrennte Wege gehen sollte. Das hat man jetzt getan. Es ist noch nicht wirklich was durchgesickert bezüglich, wer jetzt Kandidaten sein könnten für die Nachfolge. Ich denke mal, Orlando braucht genau so einen Coach, der dich aufs nächste Level heben kann mit Blick auf die Playoffs. Orlando hat auch personelle Fragezeichen, was den Kader angeht. Möchte man weitermachen mit dem vermeintlichen Star-Duo aus Paolo Banchero und Franz Wagner oder eben nicht? Wird da was passieren? Könnt ihr mir gut vorstellen, dass was passiert, aber jetzt ist eben der Coach die erste Stellschraube, an der man versucht zu drehen, und das ist auch irgendwo die logische Konsequenz aus den letzten Jahren.
Ja, längst überfällig. Jamal Mosley mal wieder outcoached worden, mal wieder gezeigt, dass er dieser Fundamentbauer ist und nicht der dich dann in den Playoffs weiterbringt und der dann am Ende die Spieler wirklich maximiert im Sinne von für einen Contender dann auch den nächsten Schritt zu machen, dreimal hintereinander in der ersten Runde raus. Der Lockerroom war nicht mehr komplett hinter ihm und seinen Philosophien. Und selbst wenn man diese erste Runde überstanden hätte und jetzt in Runde 2 ausgeschieden wäre, dann wäre er gefeuert worden. Wenn man schon im Play-in gescheitert wäre, wäre er da schon gefeuert worden. Das hat sich angebahnt und das ist der richtige Move für die Orlando Magic, deren Probleme jetzt nicht wie durch Zauberhand gelöst sind durch diese eine Entscheidung. So, man hat personell mehr als genug andere Sorgen. Gebt euch dazu einfach gerne mein YouTube-Video, was ich direkt am Tag nach der Entlassung gemacht habe und das ein bisschen detaillierter eingeordnet habe in Videoform. Ich bin gespannt, wer kommen wird und wer Jamal Mosley ersetzen wird in Orlando.
Und wir dürfen auch gespannt sein, das ist der letzte News-Nugget, das wir hier noch abarbeiten wollen, was Masai Ujiri reißen wird bei den Dallas Mavericks. Ich denke, es ist immer sehr, sehr schwierig, die Arbeit von diesen Top-Executives zu bewerten, weil wir nie wissen, was steckt dahinter, wie groß ist der Staff und so weiter. Aber Masai Ujiri ist jemand, der, glaube ich, bis heute einen sehr, sehr guten Ruf genießt, weil er dieses Championship-Team 2019 in Toronto gebaut hat. Der Kawhi Leonard-Trade damals, einer der erfolgreichsten Gambles der letzten Jahre. Er hat über die Jahre immer wieder bewiesen, dass das von ihm angeleitete Front Office sehr gut draften kann. Er ist ein bisschen untergetaucht und hat sich hier und da dann auch Kritik anhören müssen für Entscheidungen, weil eben viele seiner Moves on the fringes, wie man schön sagt, also so seiner peripheren Moves in Toronto gegen Ende, durchaus auch Grundlage für Kritik geboten haben. Aber ich glaube, für die Mavericks, wenn wir jetzt bigger picture denken und wie es mit dieser Franchise weitergehen kann, wir wissen nicht genau, in welche Richtung das jetzt geht. Wie wird Kyrie Irving zurückkommen? Ist Kyrie Irving überhaupt ein Teil der großartigen Planungen jetzt für die nächste Saison, für die kurzfristige Zukunft, mittelfristige Zukunft? Aber dass du innerhalb von wenigen Monaten von Nico Harrison als primärer Entscheider gehst zu Masai Ujiri, der wie gesagt bis heute, denke ich mal, in weiten Kreisen der Liga einen sehr guten Ruf genießt, das ist ein guter Move für die Mavericks.
Auf jeden Fall jemand, den ich gerne auch an der Spitze der Lakers gesehen hätte mit deren neuen finanziellen Möglichkeiten und ein klasse Move der Dallas Mavericks. Wird sich zeigen, wie gut Ujiri noch ist, ob er das bei einem anderen Team in einer anderen Organisation wiederholen kann, ist ja auch immer so eine Geschichte, nur weil es bei dem einen geklappt hat unter besonderen Rahmenbedingungen und alles an der Kawhi-Situation damals war besonders, heißt nicht, dass es viele Jahre später, wo sich die NBA verändert hat, wo sich Teambuilding verändert hat, dann auch nochmal so funktioniert, aber die Mavericks haben hier einen der renommiertesten und respektiertesten und besten Leute im Geschäft geholt und können das natürlich jetzt auch kombinieren mit Cooper Flagg, mit dem 9. Pick und der Chance, sich hier langfristig sehr gut zu positionieren. Das heißt, ich feiere diesen Deal und bin sehr gespannt darauf, was der gute Mann jetzt in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren in Dallas auf die Beine stellt.
Ich würde sagen, das soll es gewesen sein für die heutige Aufnahme. Wir blicken gespannt auf die nächsten Monate. Was passiert in Richtung Draft? Was passiert in Richtung Trades, Offseason? Viele, viele spannende Storylines wie immer. Und dann haben wir natürlich die ganz, ganz große Storyline. Was passiert noch in den Playoffs in den nächsten Tagen und Wochen? Wer wird Meister? All das werden wir für euch begleiten, mit euch begleiten. Wir sind sehr, sehr dankbar, das tun zu dürfen. Das ist heute übrigens die 199. Double Stepback-Folge. Das heißt, im Laufe der Woche vermutlich werden wir die 200 vollkriegen im öffentlichen Feed. Das ist doch ein Meilenstein, der sich sehen lassen kann. Vielen, vielen Dank für den Support und die ganze Liebe, die ihr auf dieser Reise uns habt zukommen lassen. Schaut gerne bei Holy vorbei. Schaut gerne bei Patreon vorbei. Und dann hören wir uns im Laufe der Woche in alter Frische wieder. Macht's gut, Freunde. Vielen, vielen Dank wie immer fürs Einschalten. Double Stepback out. Ciao.
Ciao.